Servus, herzlich willkommen und Frage an meinen Gast. Steht ihr mit der Band eigentlich im goldenen Buch von Dietenhofen?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, es gibt gar kein goldenes Buch von Dietenhofen, aber wir haben mal eine Auszeichnung gekriegt als Ehrenbürger, würde ich sagen, oder sowas ähnliches, ja.
Fantastisch.
Das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte, und zwar hat der Bürgermeister uns, das war so, als wir bekannter wurden, hat der Bürgermeister uns irgendwann mal angeschrieben und gesagt, ja, also es soll eine kleine Auszeichnung geben und die Gemeinde würde sie zum Mittagessen einladen. Und dann sind wir mit dem Bürgermeister in Dietenhofen Mittagessen gegangen und danach soll es dann die Übergabe und ein kleines Geldgeschenk geben. Und dann waren wir Mittagessen, also die Band, vier Bandmitglieder, unser Techniker und der Bürgermeister. Und der Bürgermeister hat so ein bisschen aus seinem Leben als Bürgermeister erzählt. Und danach sind wir dann ins Rathaus und dann gab es da eine Übergabe mit Fotografen und für jeden einen Umschlag. Und dann haben wir uns gefragt, ja, was ist denn da drin? Und dann haben wir später den Umschlag aufgemacht. Hat jeder 50 Euro gekriegt. Haben wir uns gefreut.
Super.
1:1. Der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Achim Bogdan im Gespräch mit
Simon Schorndanner. Ein Viertel von Gankinus Circus.
Servus, Simon Schondaner. Freue mich sehr, dass du da bist. Du übrigens, weil wir uns schon begegnet sind. Ich weiß auch gar nicht, mit wem du dich siehst.
Mit wem? Ob wir uns siezen, meinst
du? Ja, nein, mit wem du dich überhaupt noch siehst im Leben. Gibt es irgendjemanden, zu dem du sie sagst? Zum Bürgermeister von Dietenhofen oder so?
Zum Bürgermeister von Dietenhofen sage ich schon sie. Ja, das gehört sich, finde ich, dass man sagt, Herr Bürgermeister. Ansonsten bin ich eigentlich mit relativ vielen Leuten per Du. Das habe ich aber auch von meinem Opa. Mein Opa war ein Mensch, der hat einfach immer konsequent zu jedem Du gesagt. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Herangehensweise ans Leben.
Du stammst aus Dietenhofen, lebst aber inzwischen in Leipzig. Was ist das für ein Leben zwischen Franken und Sachsen?
Das ist eigentlich ein ganz typisches Musikerleben, würde ich sagen. Als Musiker ist man ja sowieso viel unterwegs und das künstlerische Zentrum von Gankino Circus ist halt Dietenhofen und ist Franken und da treffen wir uns auch immer zum Proben. Aber ich bin halt vor 20 Jahren irgendwann mal nach Leipzig gezogen und fand es hier so klasse, dass ich gesagt habe, hier möchte ich eigentlich weiterleben und deswegen pendel ich da immer hin und her. Und wenn man dann auf Tour ist, dann ist es eigentlich auch egal, wo man so zu Hause ist.
Für Neueinsteiger in die Welt von Gankino Circus, was müssen wir wissen? Die wichtigsten Fakten.
Also Gankino Circus ist eine Band, ich würde jetzt mal sagen eine Folkband, eine Volksmusikband, eine Weltmusikband, eine Singer-Songwriter-Band. Aber sie ist auch noch viel mehr als nur eine Band, sondern der Abend, den wir gestalten für die Leute und mit den Leuten zusammen, der geht über die Musik hinaus. Also wir erzählen Geschichten aus Dietenhofen, aber auch Geschichten von unseren Reisen, zum Beispiel von Finnland, als wir mal in Finnland waren. Und das Ziel ist, dass im Endeffekt alle, die auf ein Gankino Circus Konzert gehen, einen Abend haben, wo es geile Mucke gibt und wo man irgendwie emotional mitgerissen wird, aber man auch lachen kann. Und meistens ist es so, am Ende stehen alle auf und tanzen.
Und wer oder was ist denn ein Gankino?
Ein
Gankino, das Programmkino.
Nee, ein Gankino hat nichts mit Kino zu tun. Gankino ist ein bulgarischer Volkstanz. Und zwar ist es so, wir waren, so als wir angefangen haben, als Band zu spielen, waren wir total angefixt von osteuropäischer Volksmusik. Und da gibt's in Bulgarien gibt's Volksmusik, die ist nicht wie bei uns im Dreiviertel- oder im Viervierteltakt, sondern die ist im Elfachteltakt. Und der Elfachteltakt ist so ein ganz schneller, schräger Takt, der geht so bam, bam, bakete, bam, 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 bakete, bam, bam. Und das fanden wir einfach so, ja, das, weil es das bei uns nicht gab, fanden wir so klasse, dass wir gesagt haben, ja, danach könnten wir uns doch benennen.
Und dann noch ein Zirkus dazu, den man auf Englisch ausspricht. Hat das denn, dieser Bandname, hat der Vorteile oder hat der vielleicht auch Nachteile?
Ja, also die Frage, die du jetzt gerade gestellt hast, die ist schon auch der Nachteil. Also gibt schon viele Leute, die einfach nicht wissen, was das ist und dann nachfragen, was ist Gankino eigentlich? Und
dann erklärst du Elfachteltakt, dann fragen sie, was ist dein Elfachteltakt?
Ja, genau. Das ist also ein Takt, der 11 Achtel hat und nicht wie andere Takte nur 8 Achtel. Aber wenn man einmal so einen Namen hat, dann wird man ihn auch nicht mehr los. Das ist einfach so. Ja, wir können uns jetzt auch umbenennen in Dietenhöfner Blaskapelle oder sonst was. Aber es ist einfach der, wenn man sich einmal dafür entscheidet, dann bleibt man auch dabei.
Es hat keinen Sinn. Nach 20 Jahren und 1500 Auftritten bleibt man wohl besser dabei. Was würdest du sagen, was war so ein absolutes Highlight eurer Karriere? Ein Höhepunkt subjektiv oder vielleicht auch objektiv?
Wir hatten eigentlich viele Highlights. Also dadurch, dass wir das schon so lang machen und so auf der Straße angefangen haben und dann später auch im Ausland unterwegs waren, da gab es unfassbare Erlebnisse. Also da können wir jetzt wahrscheinlich 3 Stunden erzählen. Ansonsten ist eigentlich, für mich ist eigentlich jeder Abend ist irgendwie ein Highlight. Oder wir versuchen zumindest, dass jeder Abend für die Leute und für uns ein einzigartiger Abend wird.
Sagen wir mal umgekehrt, worauf werdet ihr denn am häufigsten angesprochen?
Viele Leute fragen sich, versteht man euch eigentlich außerhalb von Franken auch? Und ich muss dann immer sagen, ja, also weil das, was wir machen, ist, das geht so über die Musik und auch über das Fränkische hinaus, dass viele Leute uns einfach, dass wir überall, wir spielen ja in ganz Deutschland und waren auch im Ausland unterwegs und viele Leute verstehen uns gut und da ist die Sprache dann gar nicht so wichtig.
So gesehen haben euch einige natürlich auch in Veitshöchheim bei der Fastnacht in Franken, wo ihr schon aufgetreten seid, als da hieß die aber nicht Gankino Circus.
Doch, da waren wir Gankino Circus, da waren wir die Dietenhöfner Dudemänner von Gankino Circus. Das war, glaube ich, unser offizieller Titel, mit dem wir da aufgetreten sind. Die Dietenhöfner Dudemänner waren ein fiktiver Faschingsverein aus Dietenhofen. Man muss dazu sagen, das Wappen von Dietenhofen ist der Dudemann oder der Tutemann. Das ist also ein Mann mit einer langen Trompete oder so einer langen Tute. Und da gibt es auch eine Legende dazu. Und deswegen haben wir uns nach den Dietenhöfner Dudemännern benannt.
Also das heißt, im Grunde genommen ist durch das Ortswappen ja schon vorhergesagt, was ihr mal machen würdet.
Kann man so sehen, ja. Wobei wir eigentlich die einzigen jetzt sind, sagen wir mal, die in Dietenhofen Musik machen. Es gibt noch die örtliche Blaskapelle, das ist der Europamusikzug Dietenhofen. Die spielen dann halt auch nur in Dietenhofen und Umgebung. Und die einzigen, die da ein bisschen mal drüber hinausgekommen sind, sind wir von Gankino Circus.
Nun steht wieder das große Finale vom guten Beispiel an, unserem Bayern 2 Wettbewerb mit Projekten, die sich fürs Miteinander, für den Zusammenhalt in der Gesellschaft einsetzen. Da habt ihr letztes Jahr schon auf der Preisverleihung gespielt in Nürnberg und tut's dieses Jahr wieder. Was kommen für Bilder auf in der Erinnerung an letztes Jahr?
Das war eigentlich ein sehr schönes Erlebnis für uns. Also erstens finde ich es total klasse, dass Bayern 2 das macht und dass man diese Leute auszeichnet, die sich wirklich im Ehrenamt, ich sag mal auf gut Deutsch, den Arsch aufreißen und dass man das dann auch mal würdigt im Radio, weil das ist, glaube ich, das, was viele, was man einfach bei all dem Gejammer und Gemecker, das man so hört, viel zu wenig hört, nämlich, dass es ganz viele Leute gibt, die einfach was machen, was anderen Leuten hilft. Und das ist für uns erstmal eine große Ehre, da überhaupt teilzunehmen. Und zum anderen ist es dann natürlich im Studio und so. Und dann im Studio ist ja manchmal auch so ein bisschen vielleicht eine steife Atmosphäre. Aber irgendwie haben wir es, du erinnerst dich ja, letztes Jahr alle zusammen geschafft. Also sowohl ihr als Moderatoren, als auch wir als Band und natürlich die Preisträger alle zusammen, dass man da irgendwie eine gute, fast schon eine Clubstimmung reingekriegt hat. Und das war echt ein sehr schönes Erlebnis für uns.
Ja, da fand sich letztes Jahr der bayerische Innenminister Joachim Herrmann inmitten einer wilden Polonaise. Um ihn rum ist der Wahnsinn ausgebrochen. Unvergessliche Bilder auch für mich. Wir hören jetzt, für alle, die euch vielleicht noch nicht kennen, einen Song von euch. Wir hören jetzt Sexy Kerwa. Und willst du uns vielleicht noch was einleitend dazu sagen?
Sexy Kerwa ist von unserem Album Franconi im Boogaloo. Das haben wir vor 12 Jahren aufgenommen. Da haben wir so fränkische Kirchweihlieder oder Kerwa-Lieder. Da waren wir von dieser Direktheit und auch ein bisschen von diesen dreckigen, sehr fränkischen Strophen fasziniert und haben ein ganzes Album gemacht, nur mit diesen Strophen, und ein Song davon ist Sexy Cover.
Den hören wir jetzt.
Sexy, sexy, alle, ja. Sexy Cover. Bin schon wieder do. Sexy Cover. Sexy, sexy, alle, ja. Sexy Cover. Bin schon wieder do.
Gankino Circus und deren Sänger, Saxophonist, Klarinettist ist jetzt dran, ist uns zugeschaltet. Ja, ihr kriegt diesmal natürlich keinen Preis, obwohl ihr als Band ja schon viele Preise bekommen habt. Also ehrenamtliches Engagement, dafür gibt es jetzt nichts, ihr wart ja nicht dabei. Aber Preise habt ihr bekommen schon, nämlich was für welche?
Wir haben schon mal den Fränkischen Kabarettpreis gewonnen. Dann, was für uns eigentlich die größte Ehre war, den wir mal gewonnen haben, war der Deutsche Weltmusikpreis in Rudolstadt. Für alle, die nicht wissen, was Rudolstadt ist ein kleines Dorf in Thüringen oder eine kleine Stadt in Thüringen, und da findet Europas größtes Welt- und Folk-Music-Festival jedes Jahr statt und es ist wirklich eine große Ehre, da spielen zu dürfen. Und im Rahmen von diesem Festival wurde auch der Deutsche Weltmusikpreis verliehen und den haben wir da gewonnen 2019.
Ja, und die Welt ist auch euer Zuhause, eure Heimat Franken, aber ihr wart schon ganz viel im Ausland. Welches Land fällt dir sofort ein, wenn du über Auslandsauftritte von Gun Kino Circus nachdenkst?
Da muss ich tatsächlich sagen, das, was mich irgendwie am meisten berührt und über das ich am meisten nachdenke, ist die Ukraine. Also wir waren zweimal in der Ukraine auf Tour. Das war 2013 und 2014 und das waren wirklich unvergessliche Erlebnisse. Und jetzt dann so im Nachhinein mit all dem, was da so passiert, ja, es sind schon sehr auch emotionale Erinnerungen.
Und was ist euch da passiert? Was habt ihr da gefunden?
Das war so, wir haben eine Tour, also fürs Goethe-Institut. Erstmal war es total schwierig, überhaupt einen deutschen Autoverleiher zu finden, der einem einen Transportbus ausleiht, mit dem man in die Ukraine fahren durfte. Also da musste man wirklich lange suchen. Da haben wir einen gefunden. Und dann hatten wir, glaube ich, in 5 oder 6 Städten, Lemberg, dann in den Karpaten und in Kiew Konzerte. Und ein Erlebnis, was ich vielleicht erzählen kann, das war das zweite Konzert, das war in den Karpaten in Mukatschewa, das ist also so im Dreiländereck, Slowakei, Ungarn und Ukraine und so hinter den Karpaten, in Transkarpatien. Also wirklich, da man hat das Gefühl, da ist das Ende der Welt gefühlt erreicht und da haben wir in so einer Bar gespielt, in so einer Musikbar oder Musikkneipe und sind auf die Bühne rauf und haben da gespielt, ein schönes Konzert, es war auch voll und so und dann am Ende sind wir von der Bühne runter und das Publikum hat geschrien, Zugabe, 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 ich weiß jetzt nicht mehr, wie es auf Ukrainisch geht, aber Anchor, Anchor und dann sind wir wieder auf die Bühne und wir sind so auf die Bühne rauf und dann steckt mir einer so Geld zu, so eine Dollarnote, da dachte ich, okay, irgendwie, wo hat der jetzt eine Dollarnote hier her in der Ukraine und so und steckt die so in meine Jacke und dann spielen wir noch ein paar Lieder und dann habe ich das wieder vergessen. Und als wir dann auf der Rückreise waren und ich die Jacke wieder anhabe und wir schon in Polen waren und was essen wollten, lang ich wieder in diese Jacke rein und greife so rein und ziehe diese Dollarnote wieder raus und stelle fest, das war dem Mann offensichtlich so wichtig, dass diese fränkische Band wieder auf die Bühne geht, dass er mir glatt 100 Dollar zugesteckt hat.
Unglaublich.
Ja,
aber es ist natürlich nicht das einzige Land und ich finde es ja auch faszinierend, dass ihr da mit fränkischen Liedern punkten könnt im Ausland. Also überhaupt mal, wie ist das denn so? Die Leute verstehen ja vermutlich da kein Wort, aber trotzdem der Vibe, die Vibration setzt sich durch?
Die Vibration setzt sich durch. Ja, die Musik, die wir spielen, hat ja schon auch immer osteuropäische Anklänge gehabt. Deswegen war es, glaube ich, auch kein Zufall, dass man uns so vom Goethe-Institut oder auch von den deutschen Botschaften öfter mal da in diese Region eingeladen hat, weil wir eben halt das musikalisch schon auch in unserem Programm immer wieder drin haben, so diese krummen Takte. Viele Leute sagen, es klingt nach Klezmer, es ist jetzt eigentlich kein Klezmer, sondern es ist einfach osteuropäische Musik oder die wir so nachschreiben, was wir so an Stücken finden und deswegen connectet es relativ schnell mit dem Publikum.
Es gibt ja noch ein Land, das wichtig ist, nehme ich an für euch, weil es sich auch niedergeschlagen hat, auch in Bühnenprogrammen, auch in der Platte, Finnland.
Ja, Finnland ist tatsächlich auch sehr wichtig, vor allem für unseren Akkordeonspieler, den Maximilian. Der Maximilian, der war schon immer absoluter Skandinavien und vor allem auch Finnland-Fan. Und wir hatten immer schon finnische Lieder, so 2-3 Mal ganz früher in unserem Programm. Und irgendwann haben wir gesagt, da müssen wir mal ein Finnland-Programm machen. Das haben wir dann auch gemacht. Da sind wir alle zusammen nach Finnland gefahren, haben uns das so angeschaut in Finnland, waren auf dem Festival, haben da Musik aufgenommen, uns mit Leuten getroffen, mit anderen Musikern, waren da an so einem See, wirklich wunderschön und haben so den finnischen Vibe so in uns aufgesogen und dann sind wir zurückgefahren und haben ein Programm geschrieben und eine Platte.
Ja, und seid ihr mit dem dann auch nochmal nach Finnland? Also haben die Finnen das auch mal zu hören bekommen?
Ja, das hat dann leider nicht geklappt. Also man muss dazu sagen, wir hatten dann auf der Platte finnische Künstler, mit denen wir zusammen gespielt haben und die wir als Gastmusiker hatten auf der Platte. Aber dass wir dann da nach Finnland fahren und quasi für die Finnen, den Finnen erzählen, wie die Deutschen die Finnen sehen, das wollte irgendwie keiner kaufen in Finnland.
Das wäre aber schon interessant, nachdem die Finnen ja, ich glaube jetzt zum 9. Mal in Folge, glücklichstes Land der Welt sind. Hast du da irgendwas rausgefunden damals bei eurem Besuch, eurem Recherchebesuch in Finnland, warum das so ist?
Also da habe ich neulich gehört, dass die Finnen das selber gar nicht verstehen können, dass es so ist, dass sie das glücklichste Land der Welt sind. Vielleicht wissen sie es gar nicht. Also
vielleicht sind sie ja deswegen so glücklich.
Ja, vielleicht ist es genau der Grund. Ich denke, die Finnen sind schon sehr, also vor allem auch die finnischen Männer, die sind schon auch gerne alleine. So. Und also es gibt so diese Geschichte, dass wenn man in einen finnischen Bus einsteigt, einen Omnibus, und da sitzt ein finnischer Mann drin und man sucht sich einen Platz in diesem Omnibus, dann gilt es wirklich als extrem unhöflich, wenn man sich nicht möglichst weit von diesem anderen Menschen hinsetzt. Also man bleibt schon erstmal so gerne für sich alleine. Aber wenn man sie dann näher kennenlernt, dann sind sie ganz herzliche Menschen.
Ihr wart auch in Kasachstan und Kirgisistan. Also ihr seid wirklich weit rumgekommen. Hast du da noch besondere Erinnerungen?
In Kasachstan waren wir auch fürs Goethe-Institut. Das war einfach diese Weite, die ich da faszinierend fand, durch die Steppe. Also wir sind da teilweise geflogen und dann teilweise auch mit der Eisenbahn gefahren. Und dann fährt man da so einen ganzen Tag einfach nur durch die Steppe. Und also ein besonders schönes Erlebnis war, als wir unser Abschlusskonzert hatten, das war dann in Kirgisistan, das ist also an der Grenze zu Kasachstan, in Bishkek, der Hauptstadt. Und da haben wir da in so einem Club gespielt, in so einem Theater, und dann war da so ein Techniker und wir hatten so ein bisschen Material dabei, so Gaffer-Tape, also so Klebeband, so deutsches Klebeband, um so die Mikrofonkabel so festzukleben. Und dann hat der gesagt, ja, das gibt's hier nicht und so, und hier gibt's kein Gaffer-Tape. Und da haben wir ihm das geschenkt und war so glücklich, dass wir ihm diese eine Rolle Gaffer-Tape geschenkt haben, dass er uns noch E-Mails geschrieben hat danach.
Also ihr wart jedenfalls gute Kulturbotschafter Deutschlands und auch Frankens. Ich glaube, das kann man festhalten.
Ja, auf jeden Fall.
Hier ist Bayern 2, hier ist 1:1 der Talk mit unserem Gast Simon Schorndanner, Musiker der fränkischen Band Gun Kino Circus, die, wie wir gerade erfahren haben, auch schon so durch ganz Europa getourt sind. Wir wollen aber jetzt mal auf die Reise gehen durch dein Leben, Simon. Und dazu geht's in den Nordosten von Westmittelfranken, in den Landkreis Ansbach nach Dietenhofen, zwischen Oberschlauersbach und Warzfelden gelegen, etwa über 5000 Einwohner. Wie viel dieser 5000 kennst du persönlich mit Namen?
Also ich kenne gar nicht so viele, aber alle kennen mich. Das stelle ich immer wieder fest, wenn ich durch Dietenhofen laufe. Dass die, und gefühlt, muss ich sagen, war das auch schon immer so, weil mein Vater ist der Landarzt in Dietenhofen. Der ist da hingezogen in den 80ern, um da eine Praxis aufzumachen. Und den kennt jeder. Und dann kennt auch jeder die Kinder vom Landarzt und weiß, aha, das ist der Sohn vom Doktor. Also ich bin mit dem Gefühl aufgewachsen, alle kennen mich und ich kenne hier eigentlich nur sehr wenige.
Also dieser Landarzt, erzähl mal, ich meine, das ist ja schon auch was Besonderes als Sohn vom Landarzt. Du sagst ja selber, die Leute kennen einen, man kriegt aber auch ganz viel mit. Man hört von kuriosen Verletzungen und was so alles passiert. Was ist dir so hängen geblieben aus deiner Kindheit an Erinnerungen an diese Landarztpraxis?
Ja, also ich will jetzt nicht vom Mittagsessenstisch erzählen, was mein Vater so erzählt hat, weil der immer uns eingeschärft hat.
Oh, warum das, nicht? Bitte doch.
Das bleibt hier am Tisch, ja, aber es wurde dann schon immer wieder also man hat in der Familie, hieß es, könnte man diese Geschichten schon erzählen. Das war irgendwie so, ja, so eine klassische Kindheit eigentlich, da am Land, und mein Vater war der Arzt und ich war halt der Arztsohn.
Wie war es denn zum Beispiel, wenn du krank warst? Ah ja, bist du noch für krank erklärt worden oder hat dann dein Vater gesagt, Zähne zusammenbeißen?
Ganz klassisches Phänomen, würde ich sagen. Die Kinder vom Schuster haben die schlechtesten Schuhe. Also die eigenen Kinder, die wurden dann natürlich immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und dann sagt der Doktor halt, ja, abwarten und dann wird's schon besser. Dann legst du dich jetzt mal ins Bett und dann stehst morgen wieder auf und dann schaust mal, ob's dir besser geht. Das war so die klassische Behandlungsmethode bei den eigenen Kindern.
Aber gab es denn so spektakuläre Kindheitsverletzungen? Ich meine, irgendwann fällt man doch immer irgendwie vom Baum oder so oder vom Fahrrad.
Ich kann mich erinnern, dass ich mal mit der Hand über die heiße Herdplatte die Küchenteile entlang, ohne drüber nachzudenken, und habe mir dann furchtbar die Hand verbrannt, da musste die so eingewickelt werden. Ansonsten war ich jetzt nicht unbedingt das Kind, das auf jeden Baum hochklettern musste. Ich war auch nicht beim Fußball oder so und ich hatte eigentlich auch eher Angst vom Ball. Da ist mir wenig passiert.
Was hast du stattdessen gemacht?
Das war schon immer die Musik eigentlich. Die Musik hatte schon eine große Rolle. Also mein Vater hat auch selber viel Musik gemacht und alle meine Geschwister. Ich habe 3 Geschwister. Also bei uns wurde viel zu Hause zusammen musiziert. Man hat auf irgendwelchen Geburtstagen von irgendwelchen Verwandten dann größere Kinderkonzerte gegeben. Das war eigentlich schon die zentrale Beschäftigung eigentlich.
Also ging es dann denn gleich schon mit der Klarinette und dem Saxophon los bei dir?
Nee, ich habe angefangen mit Geige, so wirklich als ganz kleiner, so als Dreijähriger oder so. Und dann habe ich da auch relativ viel klassische Musik gespielt. Irgendwann dann so in der Pubertät habe ich die Interesse an dieser Geige verloren. Und das war mir dann alles irgendwie auch mit der Klassik und so. Es war dann alles nicht mehr meins. Dann habe ich das Saxophon entdeckt und das hat mich dann richtig gekickt. Da hatte ich dann einen Lehrer, der hat mir dann so Jazzplatten ausgeliehen und ab dem Moment war ich so völlig on fire.
Also Jazzplatten, gab es denn auch irgendwelche, keine Ahnung, Popbands, Rockbands, die so in dein Leben getreten sind, so als Teenager, die dich berührt haben, die du toll fandest?
Ja, also ich bin eigentlich so aufgewachsen, also mit klassischer Musik auf jeden Fall und dann so den Platten von meinen Eltern. Damals hatte man ja noch wirklich so Schallplatten. Das Poppigste, was meine Eltern gehört haben, waren so die Beatles. Da war danach mal dann Schluss, aber dann auch schon viel so Jazz, alter Jazz, Dixieland und so Dave Brubeck und dann aber auch so Georg Kreisler und solche Sachen. Die habe ich so als Kind gehört und dann später als Teenager ging es dann eigentlich eher mit so Rockbands los. Also so Oasis und dann kam irgendwann der Jazz und so und dann auch alles, was damit so im weitesten Sinne zu tun hat und was man dann so gehört hat als Teenager in den Nullerjahren. Also dann schon auch hip.
Also das alles spielt ja in diesem Ort Dietenhofen, wir haben ihn ja schon erwähnt, ich habe mal nachgeguckt, in Dietenhofen gibt es auch tatsächlich eine Firma, die kennen ganz viele, Herpa. Das ist nämlich eine Firma, die stellen so ganz kleine Miniaturautos her, so ähnlich wie so wie Faller oder Märklin, also die man dann auch so für Eisenbahnen hernehmen kann.
Ja.
Hast du da mal gejobbt als Kind, als Jugendlicher, so Ferienjob?
Da tatsächlich nicht, aber es gibt noch eine andere Firma in Dietenhofen, oder man muss leider sagen, es gab noch eine andere Firma, die auch sehr bekannt ist, und zwar ist das Playmobil. Das große Playmobil-Werk war bis dieses Jahr in Dietenhofen. Das ist jetzt leider, der Firma geht es irgendwie nicht so gut und die haben das irgendwie jetzt zugemacht oder machen das jetzt zu. Und das war so der klassische Ferienjob, da bei Playmobil die Paletten durchs Lager schieben oder die Flaggen auf die Piratenschiffe draufkleben.
Das hast du gemacht, oder wie?
Ja, also das hat man also gemacht, ja, genau.
Okay, jetzt ist aber natürlich Dietenhofen relativ klein und es kommt ja dann irgendwann so der Moment, wenn man ein bisschen größer wird als Teenager, als jugendlicher, junger Mensch, dann zieht es einen aber auch irgendwie raus und man will ja was erleben. Was konnte man denn in Dietenhofen erleben mit 16, 17?
Ja, da konnte man eigentlich gar nichts erleben. Also das war tatsächlich so, da war es schwer. Also dadurch, dass ich war halt nicht so beim Fußball und diese ganz klassischen Dorfsachen, das war alles nicht unbedingt auf meiner Wellenlänge. Man hat dann so nach Orten gesucht im Landkreis, im Umkreis und so. Und da gab es das Weiße Ross in Immeldorf. Das war eine legendäre Kneipe, Bar, Konzertlocation.
Ich glaube, gibt's immer noch.
Gibt's immer noch, ja. Gibt's auch einen schönen Film drüber.
Der Typ, der es macht, der Walter, ist ein Unikum. Ein großer Sammler, ein Enthusiast, ein positiv Verrückter, oder?
Genau, der hat da irgendwie so aus ganz Europa irgendwelche Bands angekarrt, wenn die zwischen Paris und Prag auf der A6 unterwegs waren, dann hat er die irgendwie in seinen Laden reingelockt und dann haben die da oben gespielt und also wirklich, ja, ein großartiger Laden.
Was noch? Gab es irgendwie einen Club, eine Dorfdisco, wo du hin bist?
In Ansbach, die Kammerspiele war also auch dann auch für uns als Band dann später eine wichtige Location und auch so als Schüler für mich so, das war dann auch, da waren dann auch Partys, Konzerte, da ist man dann auch ja, auf Rock- und Jazz-Konzerte gegangen, wenn da mal was war. Und ansonsten hat sich das dann irgendwann erschöpft, man musste sich dann halt mit Freunden treffen irgendwo, wie man das so macht am Land, irgendwo in irgendwelchen Scheunen oder so.
Du lebst ja inzwischen in Leipzig. Gab es denn damals schon so dieses Fernweh in dir, dass du eigentlich irgendwo, das dich auch rausgezogen hat?
Ja, das kam dann schon relativ schnell, also durch die Musik auch. Also dass man hat dann so gesucht nach Leuten und hat festgestellt, es gibt einfach nicht so viele, mit denen man dann den gleichen Interessen nachgehen kann. Und dann irgendwann war für mich klar, ich will das dann auch als Beruf machen oder wollte dann Saxophon auch studieren. Und dann war eh klar, man muss irgendwo anders hin. Und dann bin ich eben auch nach dem Zivi nach Leipzig.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Achim Bogdan trifft
Simon Schorndanner. Straßenmusik von Frankreich bis Kasachstan.
Ja, also wir waren stehen geblieben eigentlich in den Zeiten, als du so die Schule abgeschlossen hast. Wolltest du nicht auch Landarzt werden, wie dein Vater?
Nee, das war eigentlich für mich klar, dass das, also auf jeden Fall nicht, gar nicht. Also es hat mich überhaupt nicht interessiert. So. Also ich hätte mir noch irgendwie sowas Geisteswissenschaftliches, Geschichte oder so vorstellen können. Aber Medizin, alles was so mit Naturwissenschaften zu tun hat, da war ich nie besonders empfänglich dafür.
So, also dann Abitur gemacht, Zivildienst, du hast es erwähnt. Und wo ging es denn dann hin?
Ja, dann habe ich in Leipzig einen Studienplatz an der Hochschule zusammen mit dem Schlagzeuger von Gankino Circus und zeitgleich hat sich auch so die Band gegründet und dann habe ich mich hier so in dieses Leipzig verliebt, weil das schon eine sehr spannende Stadt war zu der damaligen Zeit und eigentlich auch immer noch ist.
Also was hast du da gefunden, was es so in Dietenhofen nicht gab?
Es war eigentlich alles anders, muss man sagen. Also es ist so.
Zum Beispiel der Dialekt war schon mal anders.
Der Dialekt war schon mal ganz anders. Ja, also Dialekt fand ich ja schon immer spannend und es gibt ja viele Leute, die finden das Sächsisch einen ganz schrecklichen Dialekt. Aber ich find's, also ich mag's eigentlich ganz gern so. Ich find's eigentlich lustig. Also ich mag diese Nuancen, die man mit die Sachen, die man so ausdrücken kann oder die Menschen, muss man eigentlich sagen, ausdrücken im Dialekt, die es einfach in der hochdeutschen Sprache nicht gibt. Und das ist im Sächsischen genauso schön wie im Fränkischen oder auch im Oberbayerischen oder so. Also ich bin da großer Fan davon.
Also das heißt dann Musikstudium in Leipzig mit welcher Aussicht sozusagen? Lehramt oder was?
Das hieß Diplom Popularmusik mit Hauptfach Saxophon. Also im Grunde hat man Jazz studiert und hat dann noch so eine pädagogische Zusatzbefähigung gemacht, damit man an der Musikschule unterrichten kann, was ich dann so ein paar Jahre ein bisschen gemacht habe. Aber dann war die Band irgendwann so raumgreifend, dass wir das dann haben sein lassen alle.
Und wie hilfreich war das Studium für das, was du heute machst?
Schwierige Frage. Ich glaube, dieser Lebensabschnitt, der war schon wichtig, dass man mal so eine Zeit hatte, wo man sich wirklich sehr intensiv mit der Musik auseinandersetzt und mit seinem Instrument und einfach Sachen ausprobieren kann, ohne dass man noch irgendwelchen anderen Dingen nachgehen muss. Und das war schon eine gute Zeit, ja. Also wirklich mal so tief eintauchen in so ein Instrument und das Ganze. Das hat mir schon was gebracht. Die Musik selber jetzt, also wir spielen ja kein Jazz in dem Sinn. Dieser Jazz, der dann auch da unterrichtet wird, obwohl es sehr gut ist und sehr hohes Niveau hat, da gibt's einfach nur sehr wenige Leute, die wirklich davon professionell leben können, muss man sagen, ja. So ein bisschen Elfenbeinturm.
Wie ging's los mit der Band? Was war da die Initialzündung?
Mit der Band ging es eigentlich los. Wir hatten so ein Trio, der Johannes, der Schlagzeuger, das war der beste Drummer bei uns in der Schule. Und dann gab es im Nachbardorf von Dietenhofen gab es eine Familie und da gab es den Heiner Bomhardt. Und der hat Akkordeon gespielt und hatte ein sehr großes schauspielerisches Talent. Und mit dem haben wir so mal so ein-, zweimal gespielt. Und dann hat mein Vater Geburtstag gehabt und hat gemeint, hey, ihr könnt doch ein bisschen was spielen und ladet doch ein paar Leute ein und jammt da. Und dann haben wir das gemacht und haben da, dann kam noch der Ralf dazu, der jetzt der Gitarrist ist von Gankino. Und dann haben wir gesagt, haben wir da gespielt und es hat richtig Bock gemacht. Und da haben wir gesagt, wir fahren im Sommer nach in Urlaub, fahren wir nach Frankreich, machen wir Straßenmusik und versuchen den Urlaub irgendwie mit dieser Musik zu finanzieren, mit der Straßenmusik. Und das hat dann auch geklappt. Und von da an ging es dann eigentlich los.
Was habt ihr denn da gespielt auf den Straßen irgendwo in Frankreich?
Wir haben so das gespielt, was uns interessiert hat. Also das war zum einen tatsächlich dieses Osteuropäische, also dieser der Gankino oder auch so andere osteuropäische Melodien und dann so fränkische Kerberlieder mit diesen dreckigen Strophen und dann eben auch so ein, zwei Georg Kreisler-Songs hatten wir, da haben wir selber ein bisschen was geschrieben. Das war so eine bunte Mischung am Anfang.
Ja, und was war das für ein Erlebnis? Ich stelle mir das schon sehr interessant vor, so mit Straßenmusik seinen Urlaub zu verdienen, mit tollen Momenten, wo auch mal Leute Scheine reinwerfen, teilweise nur Kupfergeld drin liegt, die Polizei, die einen mal wegschickt oder so. Was ist da so passiert?
Genau so kann man sagen, ja. Also wir haben relativ schnell bemerkt, dass man richtig Gas geben muss. Also man muss wirklich voll on fire sein, damit überhaupt mal jemand stehen bleibt. Und wenn dann so mal drei, vier Leute stehen geblieben sind, dann sind immer mehr Leute stehen geblieben. Und dann konnte man sich so ein kleines Publikum aufbauen. Und dann konnte man auch so eine Show spielen. Und dann konnte man irgendwie auch, man musste die Leute dann auch immer unterhalten, also dazwischen. Und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen dieser Bandsound und überhaupt auch dieses Drang zum Entertainment, was neben der Musik stattfindet. Das wurde schon da, glaube ich, angelegt. Auch dieses Kabarettistische, dass man Geschichten dazwischen erzählt, auch nur kleine, oder dass es verschiedene Figuren gibt in der Band, die dann irgendwas machen und so. Das hat sich alles auf der Straße ganz im Kern entwickelt.
Also hier in München ist es zum Beispiel so, wenn man in der Fußgängerzone spielen will, dann muss man vorher vorspielen im Kreisverwaltungsreferat. Hättet ihr da eine Chance gehabt mit Gankino Circus damals?
Das scheint mir doch sehr bürokratisch zu sein. Richtig. Also sehr deutsch irgendwie. Also das, nee, man wurde dann schon mal vertrieben auch. Ich kann mich erinnern, dass wir mal in Rumänien gespielt haben. Erstens kamen dann so Kids, die versucht haben, uns die Scheine wieder aus dem Koffer rauszuklauen. Und dann kam auch irgendwann die Polizei und hat gesagt, also morgen seid ihr in einer anderen Stadt, ja. Und aber wir hatten auch andere schöne Erlebnisse. In Belgrad haben wir mal gespielt. Da war es so richtig heiß und man konnte eigentlich nur am Abend spielen. Und dann haben wir jeden Abend so in dieser einen großen Ausgehmeile von Belgrad gespielt. Und es hat sich dann so rumgesprochen, dass dann so das Lokalfernsehen und irgendwelche lokalen Zeitungen schon kamen und dann darüber berichtet haben, dass da so eine deutsche Band jeden Abend hier auf der Straße spielt. Das war sehr schön, ja.
Ja, aber dann habt ihr ja irgendwann angefangen, nicht mehr nur noch Straßenmusik zu spielen, sondern wirklich auch die Auftritte zu buchen. Aber das ist ja auch immer so ein steiniger Weg. Ist ja jetzt nicht so, dass jetzt Land auf Land ab alle auf Gankino Circus gewartet haben. Also erzähl auch mal so von Schattenseiten oder so von Rückschlägen. Zuschauer-Rekorden.
Ja, die gab's von Anfang an eigentlich, diese Zuschauer-Rekorde. Also am Anfang war es auch nicht so wichtig. Dann ist man einfach irgendwie, hat man in der Kneipe gespielt. Und dann war jemand da und am Ende waren alle besoffen. Kann man so jetzt mal sagen. Ja, das ist heutzutage nicht mehr so, aber es war halt so ein bisschen so ein Punk-Life. Man ist ja, wir haben es nicht mit der Intention angefangen, das ist jetzt unser Job, sondern wir wollten einfach eine gute Zeit haben. Und da sind wir die ersten 5, 6 Jahre einfach nur durch irgendwelche Bars getingelt. Irgendwann haben uns dann auch mal eben so Läden wie die Ansbacher Kammerspiele mal auf eine richtige Bühne gelassen. Und dann haben wir schon auch angefangen, das Ganze so in eine Form zu bringen und dem Ganzen das, was auf der Straße so wild war, das dann in ein Konzept zu bringen, dass man so einen ganzen Abend wirklich auch dramaturgisch gestaltet.
Gibt es denn heute so, würdest du sagen, so Gankino Circus Hochburgen? Ihr seid ja wirklich wahnsinnig viel unterwegs. Gibt es so bestimmte Regionen, Orte, wo ihr gefeiert werdet wie sonst nirgendwo?
Ja, also Mittelfranken ist auf jeden Fall, das ist schon nach wie vor unsere große Heimat. Aber mich freut es auch sehr, dass wir in München eine große Fangemeinde haben. Da spielen wir immer im Lustspielhaus und im Schlachthof. Und es gibt dann immer zweimal, vor 3 Wochen waren wir mal in Holzkirchen wieder. Da spielen wir auch schon seit Jahren und kommen immer viele Leute. Also es gibt dann so einzelne Orte, wo man wirklich merkt, da kommen immer wieder Leute und das freut einen sehr.
Sie hören 1:1, den Talk auf Bayern 2 und wir gehen in die Schlussrunde mit unserem Gast, Gankino Circus Sänger und Saxophonist Simon Schorndanner, ist heute bei uns zu Gast. Ja, und für viele Leute auch sichtbar geworden bei der Fastnacht in Franken, die Sendung mit der stärksten Einschaltquote im ganzen Jahr bei BR Fernsehen. Gab es da Diskussionen in der Band, ob man das überhaupt machen soll?
Ja, da gab es schon Gespräche drüber, aber wir haben, also die Redaktion hat uns ja da eingeladen, das war vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren, da mal was zu machen, da haben wir eine Nummer geschrieben und dann waren wir da und das war einfach ein sehr schönes Erlebnis dann auch, da zu spielen und diese ganze Stimmung mitzukriegen und auch diese Kollegen, die da sind, ist einfach auch sehr nett. Obwohl wir also jetzt
Kollege
sonst,
Söder oder... Nein. Kollege Söder, ja. Kollege Aiwanger.
Nee, die anderen Künstlerkollegen meine ich, ja. Kollege Söder und Kollege Aiwanger, die sieht man da natürlich auch, aber die müssen ja ein bisschen was einstecken da. Das ist ja auch eigentlich ganz gut so.
Also ihr habt ja richtig reingehauen da. Es war auch ein Auftritt von dir, wo du einen fränkischen Zungenbrecher bringst. Ich weiß gar nicht, ob das noch irgendwie vorhanden ist bei dir. Kannst du das noch?
Genau, das ist also Zungenbrecher, da geht's um meinen Vater. Und mein Vater, der war nicht aus Dietenhofen, mein Vater war aus Fürth und der war also bei uns in der bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und der war schon der 4. Förder bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und dann hat meine Mutter immer zu meinem Vater gesagt, hey, du, ich glaube, ich krieg's gerade nicht hin. Ich müsste es mir nochmal einmal irgendwie überlegen.
Kurzer Ausschnitt, mein Gott, ist ja auch schon lange her und so Zungenbrecher sich zu merken, ist auch schwierig. Es war auch noch was mit dem Fikus, wenn du den nicht gießt, dann verdottert dir, oder wie? Dann verdottert dir?
Genau, also wenn du den Fikus nicht gießt, dann verdottert er.
Dann verdottert er, also gut.
Du Förderverein vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr, wenn du deinen Fikus nicht gießt, dann verdottert er.
Sehr gut, bravo. Also gut, und es muss ja auch irgendwo ein großes Feedback gegeben haben, weil es schauen ja wirklich viele Millionen Menschen diese Sendung. Woran erinnerst du dich da an ganze Familie angerufen?
Die ganze Familie hat angerufen, genau. Und da haben dann auch Leute beim Bürgermeister angerufen und gesagt, da sind Leute hier im Fernsehen, die erzählen irgendwas von Dietenhofen und so. Das war tatsächlich so, ja.
Also jetzt seid ihr schon lange unterwegs. Seit 20 Jahren gibt es euch. Was hat sich denn aus deiner Sicht tatsächlich am meisten verändert in diesen 20 Jahren? Die Welt oder ihr?
Ich glaube, die Welt. Also wir haben immer noch Spaß dran, uns Sachen auszudenken, und das Schöne bei Gankino Circus ist, dass es einem nie langweilig wird, weil wir so viele, ich sag mal, Baustellen haben oder so viele Felder, auf denen wir uns austoben können. Da gibt's die Musik, und die ist schon alleine sehr vielfältig, und dann gibt's aber noch den ganzen Bereich Kabarett und Comedy und die Geschichten, die man dazwischen erzählt. Das heißt, man findet immer irgendwas, wo man irgendwie so weiter basteln kann. Und bei der Welt, ja, da weiß man nicht so, wo sich das hinentwickelt. Aber manchmal ist auch vielleicht ganz gut, wenn man da gar nicht so stark drüber nachdenkt.
Also auf eurer jüngsten Platte habt ihr auch wieder was Neues gewagt. Also teilweise auf Hochdeutsch gesungen, auch musikalisch leicht verändert oder sogar sehr. Auch so eher Richtung Indie-Pop. Was ist da so los gewesen?
Ja, wir hatten Lust, einfach Songs zu schreiben. Also wir hatten schon immer Songs, aber manche haben wir nicht selber geschrieben, sondern die gab es halt einfach als Volkslieder. Und wir hatten so Lust, diesen Bereich auch zu haben, dass man Songs hat, die man selber schreibt, die man dann in dieses Programm so reinbauen kann. Und da ist dann eine relativ poppige Platte draus geworden, die aber auch ein bisschen erzählt, wie es so ist, wenn man in Franken aufwächst, wie man am Dorf aufwächst, und vielleicht auch ein bisschen so die melancholische Seite. Der Abend ist kein melancholischer, aber das eine oder andere Lied ist dann vielleicht schon ein bisschen melancholisch.
Also quasi so Spannungsfeld, große weite Welt und dann doch wieder die alte Heimat, die zieht, aber die dann einen auch wieder an so Sachen erinnert, die eigentlich dann doch wieder nicht so toll waren.
Genau, also es ist ein sehr ambivalentes Feld, dass man, also das kann ich auch, ist auch was sehr Persönliches, weil, also ich wohne in Leipzig und dann gibt's dieses Dietenhofen und da fahre ich immer wieder hin, und auf der einen Seite freut man sich total, dass man wieder nach Hause fährt, und auf der anderen Seite sieht man auch dann, wie es ist, und es ist schön, aber es hat natürlich auch irgendwie seine, manchmal seine Schattenseiten, und ich glaube, das ist so ein Gefühl, das viele Leute kennen, und irgendwie so ein ambivalentes Verhältnis zur Heimat, eine Liebe und dann trotzdem irgendwie eine Distanz.
Wie schwer ist es eigentlich, zu viert von dieser Band zu leben?
Gute Frage. Also bislang sind wir über die Runden gekommen, würde ich jetzt mal sagen. Nee, also wenn man, das ist so, wenn man jetzt Geld für sich nicht als zentrale Größe in seinem Leben ansieht, dann kommt man eigentlich ganz gut durch. Wenn man jetzt sagt, das Ziel in meinem Leben ist, möglichst viel Geld zu verdienen, dann sollte man sich, glaube ich, einen anderen Beruf suchen. Aber wenn man sagt, ich habe Lust, irgendwie Musik und Kunst und Theater zu machen, dann geht es eigentlich gut.
Was würdest du denn sagen, hat dich bis hierhin immer gut durchs Leben getragen?
Ich glaube, das Interesse da, sich in Sachen einzugraben und Sachen auszuprobieren und die dann auch so zu erkunden. Also so sich ein Projekt vorzunehmen, jetzt probiere ich das mal aus, und dann schreibt man mal Songs, die ein bisschen anders funktionieren. Oder wir haben eine Straßenmusikband und jetzt versuchen wir das mal auf die Bühne zu kriegen. Also der Wunsch, das irgendwie weiterzuentwickeln.
Gibt es ja noch so einen goldenen Lebenstraum mit dieser Band, mit Gankino Circus? Irgendwas, was ihr unbedingt mal vielleicht mal ausprobieren wollt, erreichen wollt? Vielleicht einmal Olympiahalle füllen?
Nee, vielleicht Carnegie Hall. Eher
Carnegie
Hall. USA-Tour. Das wäre natürlich schon mal geil. Aber das ist, glaube ich, die warten natürlich nicht auf die deutschen Bands. Das ist ja klar.
Ich glaube, es gibt viele Auswanderer, auch viele Franken in den USA. Also unterschätzt mal nicht die Amerikaner.
Ja, vielleicht sollen wir es mal probieren. Also wenn du da Kontakte hast, da ich nehme...
Leider nein. Kissinger ist tot.
Ah ja, stimmt. Ja, der war aus Fürth.
So ist es. Das war unser heutiger Gast, Simon Schorndanner, Sänger und Saxophonist der fränkischen Combo Gankino Circus, hier auf Bayern 2.